Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge vom Konterpass-Podcast. Ich bin Tilmar Gebhardt.
Und ich bin Jan Kradochwill.
Und produziert wird der Podcast nach wie vor von Pascal Riedel. Jan, wie läuft's?
Das ist irgendwie schwermütig. Es ist Herbst, das Wetter ist scheiße. Irgendwie so ein Blues, ich habe so ein Floorball-Blues, so ein Lebensblues gerade in mir drin. Und vor allem, wir beide sind aus dem Pokal rausgeflogen. Skandalös, oder?
Skandalös, weiß ich nicht. Aber ja, wir sind ausgeschieden, haben mit Schenefeld gegen den SCDFK Leipzig gespielt. War ein super spannendes Spiel. Am Ende, ich glaube, wir lagen 5-7 zurück, haben am Ende noch ein Empty-Net-Tor geschossen, 6-7 hinten, hatten noch 91 Sekunden Zeit gehabt. Hat dann am Ende leider knapp nicht gereicht. Und ich bin ultra müde und ich glaube, diese Rückfahrt, die sitzt mir immer noch in Knochen und ich habe sie noch nicht verkraftet. Also wir sind ein bisschen zur Einordnung. Das Spiel war um 18 Uhr. Und dann ist ja immer so die Frage, dann verliert man einigermaßen dramatisch so und dann will man dann krass auf die Tube drücken, um schnell zu Hause zu sein, oder will man auf der anderen Seite ein bisschen ruhig machen, weil so wahnsinnig gut gelaunt ist man ja auch nicht und hat keinen Bock, sich noch abzuhetzen. Na, sind wir irgendwann losgefahren, ich glaube 21 Uhr oder sowas dann oder kurz nach. Und überraschenderweise kleiner Zwischenstopp noch gemacht, um ein bisschen was zu essen, dann A7 hoch. Und an dem Wochenende war der Elbtunnel gesperrt. Und wir müssen ja nicht einfach nur nach Hamburg rein, sondern nach Schenefeld, also durch Hamburg durch. Und mussten dann über die Elbbrücken fahren. Und dann fährt man ja mal komplett durch Hamburg durch. Und dann fährst du da irgendwie nachts um 2 oder so, fährst du nach Hamburg rein. Und dann sagt dir das Navi irgendwie noch 20 Kilometer und noch 45 Minuten. Es ist einfach bodenlos. Und dann sind wir bis nach Schenefeld gefahren und dann bin ich ja aber noch nicht zu Hause. Dann musste ich ja noch umsteigen, in mein Auto hüpfen, nach Kiel fahren. Und ich glaube, wir waren irgendwie um 4:30 oder 3:15 oder so, waren wir dann irgendwann zu Hause. Hat die ganze Zeit auch nur geregnet, sodass Autofahren auch permanent anstrengend war. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es gefühlt irgendwie immer noch nicht geschafft, dieses Defizit von Schlaf einigermaßen wieder auszugleichen. Ich habe das Gefühl, ich hänge immer noch hinterher.
Na, wenigstens hast du noch einen Führerschein. Ich wollte gestern in so ein Share-Auto hier irgendwo in Berlin einsteigen und das erste hat mich reingelassen, weil mein Führerschein ungültig ist. Ich sage, das kann doch nicht sein, hier wieder alles kaputt, es ist geregnet, so Nieselregen wieder bei euch da in der Ecke. Also wirklich Dreck. Und dann habe ich mir ein zweites Auto und hat mich wieder nicht reingelassen und habe ich festgestellt, dass mein Führerschein abgelaufen ist und es passt jetzt überhaupt gar nicht. Und wenn du Tscheche bist, in Deutschland lebst und hast einen tschechischen Führerschein und versuchst irgendwie neu zu beantragen. Eine lange Story. Jedenfalls macht eigentlich glücklich. Übrigens, wir sind natürlich auch aus dem Pokal rausgekommen. Geflogen, also was ist natürlich, aber ich bin ja mit der zweiten Mannschaft jetzt unterwegs und wir hatten ja als Regionalligist hatten wir einen Zweitligisten, wir durften ja gegen Quedlinburg ran, gegen Gerry Blume und Quedlinburg und ich habe es mir wirklich so gewünscht, dass wir denen so ein Bein stellen und ich denke, es hätte klappen können, aber wir haben dann tatsächlich, glaube ich, so 4 Ausfälle gehabt, die dann leider in dieser Truppe, die so ein bisschen heterogener aufgebaut ist, dann doch ein bisschen mehr wehgetan haben und dann phasenweise war es spannend. Aber am Ende, gut. Viel Erfolg in der nächsten Runde.
Und du hast auch zumindest ein Tor geschossen, hast du doch, oder? Ja, habe ich, glaube ich, gesehen.
Tor war drin und ich habe eine Vorlage auch und ein verschossener Penalty auch. Also wäre es noch ein brutales Bandfoul hat gefehlt, dann wäre die Runde glücklich gewesen. Aber
also in der NBA würde man einmal sagen, hat das Statue.
so ähnlich, ja. Nein, aber es war lustig. Und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, man freut sich dann schon auf die nächste Pokalrunde 2024, weil irgendwie ist so das der Wettbewerb, der dann, wenn man dann halt vielleicht so ein bisschen tieferrangig unterwegs ist, der dann einem nochmal so richtig Spaß macht. Also nächstes Jahr, ich weiß nicht, wer von euch auf uns trifft, aber ihr seid fällig, ich verspreche es.
Okay, damit kommen wir zu den eigentlichen Inhalten für heute. Wir haben heute im Programm für euch wie immer unsere News, packen dann einmal gewaltige Generalkritik an der ersten deutschen Floorball-Bundesliga aus. Seid gespannt. Und wir reden erstaunlicherweise ziemlich lange über Kleinfeld. Also viel Spaß mit der Folge. Und dann starten wir wie immer rein in unsere News-Sektion. Und zwar hatten wir das Thema der Floorball-Dokus in der letzten Folge schon. Das häuft sich momentan irgendwie ein wenig. Und zwar mag es der ein oder andere schon mitbekommen haben, von der Herren-WM 2022 wurde eine Doku gemacht von der deutschen Nationalmannschaft. Die war eine Zeit lang hinter einer Paywall und ist jetzt veröffentlicht worden und auf YouTube frei einsehbar. Den Link packen wir euch in die Shownotes, könnt ihr euch sehr, sehr gerne angucken. Ich habe bisher nur die ersten 10 Minuten geguckt. Du hast, glaube ich, schon mehr gesehen, Jan.
Das habe ich tatsächlich. Ich fand die Doku wirklich sehr schön gemacht. Ich fand sie technisch sehr gut gemacht. Sie war gut geschnitten, gut gefilmt. Im Grunde trägt sie über eine Stunde lang die Zuseherinnen einmal durch die WM 2022. Zwei Sachen sind mir hängen geblieben. Es ist eigentlich ganz interessant. Ich glaube, das war auch so ein bisschen die Herausforderung bei der Berlin-Doku, die bei uns im Verein entstand, dass man immer so ein bisschen mit der Zielgruppe zu kämpfen hat. Weil ich hatte im Nachhinein, habe ich mir gedacht, okay, für wen war jetzt eigentlich diese Doku gut gemacht? Also ich glaube, vor allen Dingen für die deutsche Floorball-Community. Ich glaube, im Moment, wo man das vielleicht jemandem zeigt, der mit der Sportart nichts zu tun hat, ist es dann so eine gewisse Nähe und so eine, ja, ich würde sagen, man schwimmt gerade in der Sportart schon mit, um das ganze Geschehen irgendwie mitzunehmen. Ist schwierig, ist so eine kleine Herausforderung, glaube ich. Das ist so die eine Sache, die mir hängen geblieben ist. Und die zweite, dass ich mit Matze Siede unbedingt mal Golf spielen gehen muss, weil er einen schrecklichen Abschlag hat. Und ich glaube, mit dem kommt er nicht mal zur Weißenfelser Milchfabrik. Also das lassen wir noch auf der To-Do-Liste für ein andermal. Aber ansonsten hatte ich Spaß dran und mich hat es erfüllt. Und ich glaube, es sollte viel mehr von solchen Projekten geben.
Und du hast es gerade schon angesprochen, viel mehr von solchen Projekten und Stichwort Berlin-Doku. Beim letzten Mal habe ich noch gesagt, dass ich noch keine Zeit hatte, mir sie anzugucken, weil es ja ein relatives Brett ist mit 6 Folgen und der letzten, die 90 Minuten lang ist. Mittlerweile habe ich die Zeit gefunden und habe die Doku tatsächlich komplett geguckt. Und was du sagst, mit welche Zielgruppe spricht man eigentlich an, das kann ich komplett nachvollziehen, gerade bei der Doku. Ich muss nämlich sagen, dass mich die ersten 5 Folgen so mittelmäßig abgeholt haben, weil man da ja schon sehr, sehr tief eingestiegen ist, teilweise in die Annalen des Berliner Floorballs, sag ich mal. Und ich glaube, ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr Bezug zu Berlin als andere, also so zum Beispiel die Bonks oder auch Fabio Witte, die kommen ja von hier oben. Von daher kenne ich da schon ein paar Gesichter von. Aber da hat es dann eben auch aufgehört. Also ich fand das schon alles ganz interessant, aber es war jetzt nicht so, dass es mich richtig gefesselt hat über die ersten 5 Folgen. Die letzte Folge fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend und kann ich auch grundsätzlich empfehlen. Das ist eben diese 90-Minuten-Folge, also quasi einmal für Spielfilmlänge. Da, finde ich, waren zum einen die mit Abstand besten Bilder mit drin. Also da wurde ja einfach das Team begleitet, auch bei allen möglichen Spielen. Und man konnte nochmal so ein bisschen die letzte Saison Revue kapitulieren lassen. Von daher, die letzte Folge kann ich wirklich empfehlen. Das davor, ich glaube, da muss man tatsächlich einen relativ großen Berliner Bezug haben, um wirklich viel draus mitnehmen zu können.
Das ist korrekt. Und ich habe wiederum sehr oft das umgekehrte Feedback bekommen, wo viele gesagt haben, oh, das ist gerade dieser Anfang hat mir gefallen, so diese Historie, von der ich gar nichts wusste. Mhm. Und das am Ende, das war dann so ein bisschen vielleicht gestreckt oder hätte ich zum Beispiel nicht gebraucht. Und das ist genau das, was ich mit der schwierigen Zielgruppe meinte, weil eigentlich hast du so ein Projekt und das müsste ja eigentlich auf eine gewisse Gruppe von Leuten zugeschnitten sein, dass du die gerade mitreißt, aber es ist immer ein bisschen schwierig in diesen Projekten das zu finden oder die Ansprache richtig auszurichten, wie sie dann eigentlich einen nutzen würde. Mm-mm.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, da die verschiedenen Leute abzuholen. Dann nächstes kleineres Thema. Floorball Deutschland, habt ihr vielleicht auf Instagram gesehen, hat eine neue Wissensplattform gegründet, beziehungsweise verabschiedet, eröffnet, wie auch immer. Die findet ihr unter fc.floorball.de. Man muss sich allerdings dafür anmelden, beziehungsweise nicht nur anmelden, sondern muss sich registrieren und man muss, glaube ich, wenn ich alles richtig verstanden und nichts falsch gemacht habe, freigeschaltet werden. Ich habe das mal gemacht vor ein paar Tagen und habe bislang noch keine Freischaltung erhalten. Von daher kann ich jetzt nicht irgendwie großartig drüber urteilen, ob die Plattform gut gemacht ist oder nicht gut gemacht ist und welche Inhalte drauf sind, kann ich alles nicht sagen, weil ich einfach noch keinen Zugriff habe. Falls an der Stelle ein Verantwortlicher von Floorball Deutschland zuhört, schaltet mich doch gerne frei, wenn ihr mich haben wollt auf der Plattform und dann gucke ich mir das alles an und dann wird vielleicht nächstes Mal ein bisschen ausführlicher drüber gesprochen.
Ich glaube, das ist einfach nur ein Marketing-Gag. Das ist künstliche Verknappung. Die wollen, dass du darüber redest und dass dann eine Schlange steht und dass es nur ganz wenige mitbekommen und dann wird es umso mehr gewünscht sein.
Das kann sein. Dann gab es noch eine kleine Kuriosität in der schwedischen SSL der Herren. Und zwar hat uns das Andreas Kasche gesandt. Vielen Dank an der Stelle schon mal. Kalle Bending-Sörling, der dürfte den einen oder anderen was sagen, ist auch so im Dunstkreis der Nationalmannschaft gewesen eine Zeit lang, schwedischer Torhüter, hat tatsächlich ein Torwarttor geschossen, geworfen, wie auch immer man das sagen möchte, vor ein paar Wochen. Und das fand ich auf mehrere Art und Weisen abstrus. Zum einen natürlich, dass es passiert ist. Also der Junge kann schon relativ gut werfen und wirft dann eben einmal über das komplette Spielfeld. Der geht regelkonform vor der Mittellinie auf einmal auf den Boden und dann irgendwie so an, unter, neben den gegnerischen Goalie. Und irgendwann ist dann einfach der Ball drin und die Schiris geben das Tor. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht. Und ich bin jetzt nicht unendlich sattelfest in den Feinheiten des Floorball-Regelwerks. Aber mir war so, dass Torwarttore mittlerweile eigentlich nicht mehr möglich sind und irgendwann abgeschafft worden sind. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, warum. Weil es war aus meiner Sicht nie so, dass es irgendwie das Spiel, also es ist sowieso nie vorgekommen. Und selbst wenn es vorgekommen wäre oder vorgekommen ist, hat es nicht irgendwie das Spiel beschädigt oder so aus meiner Sicht. Und war, glaube ich, eher das Gegenteil, sondern eine richtig, richtig coole Sache. Aber eigentlich steht jetzt drin, dass Torwarttore nicht mehr möglich sind. Auch wenn sie, also wenn der Torwart quasi auswirft und auch wenn er vorher einen anderen Spieler, Equipment oder den gegnerischen Torwart berührt und der Ball dann reingeht, dass es dann trotzdem nicht zählen kann. Die Schiris haben das Tor aber gegeben. Allerdings ohne Torschützen, sie haben es als Eigentor gewertet und dann gab es relativ viele Spekulationen in Schweden, wie das denn alles passiert sein kann und wieso es gewertet wurde und so, und die gängige Meinung war dann, dass die Schiris das Ganze wohl als zwei verschiedene Situationen gewertet haben. Also es gab quasi den Auswurf von Kalle Bending-Sörling, der gegnerische Torhüter hat den quasi gesaved, hatte den Ball unter Kontrolle, hatte ihn dann nicht mehr unter Kontrolle und hat quasi ein Eigentor gemacht. So, das scheint die offizielle Interpretation gewesen zu sein, ist auf jeden Fall eine sehr kuriose Situation.
Also damit ich es richtig verstehe, wenn du als Torhüter oder Torhüterin den Ball auswirfst und der landet dann irgendwie im Tor durch einen Abpraller vom Knie oder weil der Torwart ihn nicht catcht, dann ist einfach, es zählt einfach nicht und es gibt Bulli. Offiziell, also laut Regelwerk.
Soweit ich weiß, ja, genau. Ich glaube, es muss irgendwie eine aktive Bewegung oder so dazwischen sein, damit es dann zählt. Also ob es dann ein eigener Stürmer ist, der den Ball aufs Tor schießt oder so, oder ein Abwehrspieler, der ihn wegschlagen will und ihn dabei aus Versehen ins eigene Tor kloppt. Sowas würde dann zählen, aber ohne aktive Bewegung darf es meines Wissens nach kein Torwarttor mehr geben.
Also ich lasse mich gern belehren, aber das sind einfach so überflüssige Regeln, die einfach niemand braucht. Weil ich meine, das ist ja genau der Fall. Also wenn so ein Tor fällt, dann reden die Leute darüber, dann gibt es plötzlich irgendwo ein Video, das wird rumgeschickt, weil es einfach so eine coole Sache ist. Also weiß jetzt auch nicht, warum man das auf irgendeine Art und Weise reglementiert.
Bin ich mir auch nicht sicher. Vielleicht hatte die IFF so ein apokalyptisches Bild im Kopf, wo die Torhüter alle nur noch Auswürfe trainieren und dann einfach rechts und links die Bälle übers Spielfeld kloppen. Hauptsache, es geht mal einer ins Tor.
Oh, das erinnert mich an eine Sache. Wir hatten mal in Berlin die utopische Vorstellung, dass wir irgendwo ein unglaublich dicken Sumo-Ringer finden, ihn mit irgendeiner irgendwie zertifizierten Torhüter-Ausrüstung bekleben, könnte man sagen, und ihn so ins Tor stopfen, dass im Grunde kein Ball mehr reinpasst. Also vielleicht irgendwie so oben über die Schulter oder sowas, aber da brauchst du dann wirklich, da musst du wirklich sehr, sehr gut zielen. Und wir haben tatsächlich nach einem solchen Torhüter sogar gesucht, was sehr interessant ist. Also deutsche Sumo-Ringer sind extrem schlank. Also die sind alle, weißt du, sind so trainierte Typen. Das sind nicht so die Jungs in Japan, die da einmal das ganze Restaurant verkostigen, damit sie dann halt irgendwas bieten können. Also wir haben tatsächlich einen solchen Torhüter einfach nicht gefunden. Aber wir wollten es unbedingt irgendwann mal probieren und hatten aber auch die Frage, ist es regeltechnisch irgendwie erlaubt? Aber wir hatten da irgendwie gedacht, was soll denn dagegen sprechen? Der Junge ist halt dann halt ein bisschen fülliger.
Ich wollte gerade sagen, also wenn man den einigermaßen in eine zertifizierte Ausrüstung reinbekommt, dann sollte das eigentlich machbar sein, oder?
Ja. Also das Projekt steht weiter offen. Wenn es irgendwann mal einen japanischen Transfer nach Berlin gibt, dann dürfen sich alle warm anziehen.
Kann man schon mal hellhörig werden, alles klar. Nochmal kurz zurück zu der Ausführung über Torwarttore. Während du das mit dem Sumo-Ringer angesprochen hast, ist mir aufgefallen, es könnte das Empty-Net-Spiel ziemlich doll verändern, fällt mir gerade ein, ne? Wenn Torhüter Torwarttore machen dürfen, also einfach nach dem Motto 6 gegen 5, Torhüter und? Fängt den Ball, kloppt den gegenüber ins Tor.
Ja, vielleicht und? Das wäre
ja, sagen,
das
also, so. das umso fällt mir schöner. Jetzt, ich wollte gerade sagen, ich würde das gar nicht so schlimm finden. Dann müssen halt die 6 Leute ein bisschen ready sein, dass sie halt mal auch mal einen Torwartauswurf blocken. Aber das ist so die eine Begründung, die mir jetzt als einigermaßen sinnhaft erscheint, dass die IFF gesagt hat, das ist ein Bestandteil vom Spiel, den wollen sie nicht haben, wenn am Ende vom Spiel immer die Torhüter die Dinger darüber werfen. Ich würde es eigentlich, glaube ich, sogar eher cool finden. Also das ist halt, dann ist halt mal endgültig der Torwart am Ende von einem Empty-Net-Spiel der gefeierte Held und nicht der eine Typ, der irgendwie nochmal so eine Bogenlampe aus der Ecke ins gegnerische Tor geschlagen hat. Würde ich eigentlich feiern. Naja, so viel dazu. Vielleicht weiß ja jemand auch da mehr zu dieser Regel, wie sie entstanden ist und was sie bezwecken soll. Wenn ja, gerne bei Instagram uns schreiben unter Konterpass und dann nehmen wir das mit auf. Ansonsten war am vorvergangenen Wochen, also, das muss ich mal gucken, welches Datum, 10. bis 12.11., von dem Wochenende rede ich, war die Euro-Floorball-Tour der Herren in Malmö und ich war tatsächlich da, ich war vor Ort und konnte mir angucken, wie Tschechien sowohl bei der U19 als auch bei den Herren einfach das Turnier gewinnt. Bei der U19 ziemlich souverän, wenn ich mich richtig erinnere, ich glaube, da haben sie tatsächlich alle 3 Spiele gewonnen. Bei den Herren war es ein bisschen knapper. Da ist es am Ende auf dem Penalty-Schießen hinausgelaufen, ob sie es tatsächlich holen oder nicht. Aber die positive Entwicklung von Tschechien scheint anzuhalten. Also, dass sie einfach 6 Spiele von 6 Gewinnen über U19 und Herren verteilt. Ob die jetzt mal glücklich waren oder nicht, das kann man, glaube ich, erstmal so stehen lassen und zeugt davon, dass sie auf einem ganz, ganz guten Weg sind. Als kleines Kuriosum, im ersten Spiel von der EFT zwischen Schweden und Tschechien am Freitagabend hat Schweden eine üble Klatsche kassiert und das Spiel 8-12 verloren. Und wir sind danach extra immer in die Annalen gegangen und haben geguckt, ob sowas irgendwann schon mal vorgekommen ist. Und wenn wir nicht völlig auf dem falschen Dampfer sind, dann ist das das erste und einzige Mal bisher, dass ein schwedisches Herrenteam tatsächlich eine zweistellige Anzahl Tore kassiert hat.
Ja, das ist ordentlich. Ich würde fast behaupten, ich kann mich irgendwie an einen Zehner erinnern, den mal Finnland gegen die geschossen hat. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Also in Tschechien auf jeden Fall wurde dieser Sieg wirklich ganz groß gefeiert. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Tschechen die Schweden geschlagen haben. Aber ich meine, 12 Buden musst du gegen die erstmal machen und vor allem in Schweden. Das war jetzt nicht so, dass bei den Kollegen da irgendeine zweite Truppe aufgelaufen wäre. Dann gab es aber, glaube ich, eine Penalty-Niederlage gegen die Schweiz oder gegen die Finn und einen Penalty-Sieg gegen die Schweiz. Also die anderen Spiele waren jetzt schon deutlich knapper. Das war jetzt nicht so, dass die Tschechen da wie ein Wirbelwind durchgeschossen sind. Aber ich meine, so einen Sieg nimmst du natürlich mit für die nächste WM-Vorbereitung, weil das gibt natürlich, das macht das Kreuz natürlich um einiges breiter.
Nee, sie haben, glaube ich, 2 Spiele gewonnen. Ich glaube, sie haben gegen Schweden gewonnen und gegen die Schweiz.
Genau, aber ich glaube Penalty, oder?
Nee, ich glaube direkt. Und dann das dritte Spiel haben sie auch gewonnen und das war im Penalty-Schießen. Ah, okay. Aber du hast schon recht. Also die anderen Siege waren nicht souverän, das waren alles relativ knappe Geschichten. Ansonsten 2-3 Sachen, die mir noch aufgefallen sind. Also zum einen, wie gut Tschechien mittlerweile ist. Dann fand ich sehr, sehr spannend, also es ist ja jetzt gerade so, der Umbruch ist ja noch nicht da, der schwedischen Nationalmannschaft. Diese goldene Generation, wie sie immer bezeichnet wird, mit Rasmus Enström, Galante Karlström, gut, der war jetzt am Wochenende nicht dabei, aber theoretisch, Robin Nilsberg, Tobias Gustafsson, die spielen ja alle noch, Johan Samuelsson. Und es wird aber davon ausgegangen, dass die kommende WM so ein bisschen deren letzte ist. Und die Jungspunde scharren ja schon mit den Hufen. Und unter anderem Gabriel Kohonen und Zacharias Ulriksson werden ja sehr, sehr, sehr gehypt als Stavretas neues Traum-Sturmduo. Und ich muss sagen, wenn man die live spielen sieht, ich habe sie bei der U19-WM schon spielen sehen und bei den Herren sind die nicht weniger beeindruckend. Also die beiden Jungs kann man sich schon richtig, richtig gut angucken. Und was ich richtig cool finde, ist, dass es nicht dieses, ich habe das Gefühl, das hat man häufiger mal, dass irgendwie aus der U19 so ein total gehyptes Talent hochkommt und dann ist das so ein krasser Schönspieler in Anführungszeichen. Also einfach überragende Technik, kann alles mit dem Ball und dann sagt man ja gut, in den anderen Bereichen muss der sich eben noch ein bisschen entwickeln. Und bei Kohon und Ulriksson habe ich das Gefühl, die haben jetzt schon das komplette Paket. Also die sind auch beides so unfassbar starke Pressing-Spieler. Das war schon wirklich beeindruckend. Also Schweden war auch das Team, was mit Abstand am meisten Pressing gespielt hat von den Top-4-Teams. Und gerade die beiden und die Jünglinge von Falun, sag ich jetzt mal, also Malte Lundmark und Emil Rüth, die waren auch beide richtig, richtig stark im Pressing unterwegs. Also das war krass zu sehen. Und was mir nochmal aufgefallen ist, ist, wie groß die technischen Unterschiede auch innerhalb der Top-4-Teams immer noch sind. Also wir haben zum Beispiel das Spiel geguckt, Finnland gegen Schweden und direkt danach Schweiz gegen Tschechien. Und wenn man das so direkt vor Augen geführt wird, ist der Unterschied schon relativ krass. Man sagt ja immer so, wenn man von außen drauf guckt und sich jetzt mal, man ist deutschen Floorball gewohnt und guckt sich dann auch mal Schweizer Floorball an oder so, dann sagt man sowieso, boah, das technische Niveau ist ja so viel höher als in Deutschland. Aber wenn man dann Schweden gegen Finnland guckt und danach eben dieses andere Spiel, dann merkt man schon so ein bisschen so, oh, der ein oder andere Stockfehler ist jetzt doch schon in dem Spiel, den wir gerade eben nicht gesehen haben. Und auch zwischen Finnland und Schweden, finde ich, ist dann nochmal ein Levelunterschied. Also wie die Schweden am Ball unterwegs sind, das ist schon wirklich, wirklich krass und immer noch aus meiner Sicht deutlich besser als in den anderen drei Top-Nationen.
Und warum, was würdest du zum Beispiel jetzt sagen, was ist dann so das Argument in so einem Spiel, wo Tschechien plötzlich Schweden schlägt? Was sind dann so die Kräfte oder die Tugenden, die sie da aktivieren, damit das plötzlich klappt?
Ich habe das Spiel nur am Fernseher gesehen und die anderen beiden Spiele live in der Halle, deshalb bin ich mir nicht hundertprozentig schlüssig, was alles krasse Unterschiede waren. Ich habe danach ein paar Interviews von den Schweden gesehen bzw. gelesen und scheinbar haben sie einfach super wenig Schüsse geblockt, also einfach ganz ganz klassisch so ein bisschen pomadig gespielt und so ein bisschen die Basics vermissen lassen, und am nächsten Tag haben sie da wieder richtig, richtig, richtig doll angezogen. Also gegen die Schweiz haben sie dann irgendwie Blockquote von 75% oder sowas gehabt. Und was man auch sagen muss, also die Torwartleistung von Schweden war in dem Spiel schon wirklich schlecht. Ich bin mir nicht sicher, wer im Tor war bei den Schweden. Ich habe den Namen vergessen. Die anderen beiden Spiele, die sie gewonnen haben, dann war es auf jeden Fall John Hedlund von Pixbo. Und der sah deutlich besser aus als der Torwart, der am Freitag gespielt hat. Und also die Tschechen haben Tore gemacht, das habe ich so noch nicht gesehen. Also einfach langer Ball nach vorne und dann so irgendwie aus der Drehung nimmt dann Marek Benesch den an und passt den quasi so kurz am langen Pfosten rein. Das war nicht mal so ein richtiger Torschuss. Und also nur solche Dinger sind da gefallen. Das war schon krass. Gefühlt war es wirklich so, wenn die Tschechen aufs Tor geschossen haben, dann war der auch drin. Und die Tschechen waren in dem Spiel schon noch ein bisschen intensiver unterwegs, muss man, glaube ich, sagen. Also ich glaube, das Ergebnis ist nicht unbedingt reproduzierbar. Aber dass Tschechien überhaupt zu sowas in der Lage ist, beziehungsweise die Schweden dazu in der Lage sind, das, denke ich, lässt auf eine spannende WM hoffen dann nächstes Jahr. Dann kleiner Shoutout an einen anderen Podcast, nämlich an Beyond Sports. Wem das nicht sagt, das ist ein Podcast, der sich mit verschiedenen Sportarten beschäftigt, aber meistens mit Rand- bzw. Amateursportarten. Und die haben eine Folge mit Svensson Hoppe aufgenommen. Also wer da einmal reinhören möchte, ist herzlich eingeladen. Wir schicken in den nächsten Tagen auch noch einmal eine kleine Verlinkung über unser Instagram-Profil raus. Also darauf könnt ihr warten, wenn ihr nicht selbstständig googeln wollt. Und ist, glaube ich, eine ganz spannende Unterhaltung, weil Svensson so ein bisschen darüber redet. Also es gibt halt nochmal so ein bisschen Einblick in die Sportart Floorball für Leute, die sich mit Floorball gar nicht so wahnsinnig gut auskennen. Also wer da irgendwie jemanden kennt, dem sei die Folge ans Herz gelegt.
Ja, da ist die Zielgruppe im Verhältnis zu den Dokumentationen auch so ein bisschen klarer, ne? Das sind dann einfach Sportler und Sportlerinnen, die vielleicht auch in anderen Sportarten unterwegs sind, aber mal so ein bisschen vergleichen wollen. Ich finde es deshalb auch ganz interessant für uns Floorballer. Ich glaube, die letzte Episode ist Lacrosse. Und wenn man da so ein bisschen reinhört, gibt es sehr, sehr vieles, was sich natürlich ähnelt, weil man hat so ein bisschen dieselben Sorgen. Aber es gibt auch einiges, was wirklich extrem interessant ist, wie sich das dann unterscheidet und wie auch die Einstellung von der Sportlerinnen und Sportler anders ist. Mhm. Also ich kann es wirklich empfehlen, sich da mal durchzuklicken und mal so eine Sportart aufzugreifen, die vielleicht einen einfach anspricht.
Dann machen wir weiter mit einer kleinen Preview der Damen-WM. Und wer es wirklich noch gar nicht mitbekommen hat, hier nochmal kurz die Eckdaten. Dieses Jahr findet die WM der Damen statt, und zwar in Singapur vom 2. bis zum 10.12. Deutschland ist in Gruppe C, und zwar gemeinsam mit Australien, Singapur und Frankreich. Und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie läuft die Gruppe? Wird man Erster oder Zweiter? Wobei ich mal in die Glaskugel gucken und sagen würde, dass in der Gruppe wahrscheinlich der Gruppensieg als Ziel angepeilt werden sollte. Und dann geht es gegen den Dritten oder Vierten, wenn man Erster wird, dann gegen den Vierten aus der Gruppe B. Und in der Gruppe B sind wie immer zwei Top-4-Nationen und darüber hinaus Polen oder die Slowakei. Also geht es in diesem falschen Achtelfinale dann wahrscheinlich gegen eine der beiden Nationen oder in dem Playoff-Spiel, wie auch immer man es nennen will, was dann das erste wichtige Spiel wird, was über die Platzierung der deutschen Ladies entscheidet. Es ist ja eben immer so, wenn man dieses eine Spiel gewinnt, dann ist man mindestens Achter. Wenn man das Spiel verliert, kann man höchstens noch Neunter werden. Also an diesem Spiel hängt immer sehr, sehr viel dran. Der Kader ist auch veröffentlicht worden. Und zwar ist das Ganze drei Wochen her ungefähr, über ein Video auf dem Floorball-Deutschland-Kanal. Und das Video fand ich wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Häufig ist es ja einfach so, dass Kader veröffentlicht werden, in dem einmal ein hübsch eingefärbter Excel-Sheet oder eine hübsche Grafik aufgeschaltet wird. Das mit dem Video fand ich jetzt wirklich, wirklich cool. Und ich lese ihn noch einmal kurz vor. Im Kader sind als Torhüterin Nora Holle und Marieke Senkpiel, als Verteidigerin Janika Willingmann, Ina Jensen, Theresa Beppler-Alt, Carla Bendorf, Jessica Schulz und Nathalie Berger. Und als Angreiferin Pauline Baumgarten, Annalena Best, Vanessa Weikum, Kisa von Stülpnagel, Weinona Jürgens, Riana Kira Mena König, Elena Bröker, Randi Klärbaum, Andrea Gerdes, Ellen Kunig, Elena Böttrich und Hanna Götze. Einmal zusammenfassend, ganz kurz noch, Jan, du darfst gleich. Ich habe mir einmal rausgeschrieben, wo die vielen Spielerinnen eigentlich herkommen. Und diese klassische Top-4-Team-Verteilung, die sich in der deutschen Damenbundesliga widerspiegelt, die erkennt man auch hier. Wir haben 4 Spielerinnen vom ETV Piranhas Hamburg, 4 Spielerinnen von den Dümpner Füchsen, 4 Spielerinnen vom UAC Weißenfels, 3 vom MFBC, 1 Spielerin von Bonn und 4 Spielerinnen, die gerade im Ausland aktiv sind.
Ja, ich wollte im Grunde nur daran erinnern, also Singapur ist ein ganz spezielles Pflaster für Überraschungen. Ich glaube, das ist das Gefühl, 75 Jahre her, als jemand anderes eine WM gewonnen hat als Finnland oder Schweden, und zwar waren es die Schweizerinnen damals, und die haben in Singapur die vorherige WM, die es dort gegeben hat, für sich entschieden. Überhaupt ist es, glaube ich, also ich weiß es nicht, besonders beliebt, so eine lange Reise machen zu müssen, weil im Grunde fliegt ja das, halbes nicht, sondern fast das komplette Teilnehmerfeld einmal um die Erde. Aber Singapur ist schon ein ganz, ganz interessanter Ort für Floorball. Das war ja immer spektakulär. Das ist ja, im Grunde ist es ja eine Stadt, die hat 5 Millionen Einwohner. Und es war eigentlich so das erste asiatische Land, das bei diesen Weltmeisterschaften, ob es jetzt bei den Damen oder bei den Herren war, eigentlich immer sehr gut mitgehalten hat. Also das war jetzt nicht eine Schießbude, wo man immer hoch gewonnen hat, sondern die hatten immer ganz, ganz coole Truppen. Und als Stadt ist es auch ganz nett. Vielleicht haben die mal ab und zu auch Freigang. Ich kann empfehlen, da gibt es eine Bar, die heißt Cool Cats. Da war ich mal. Die ist nett. Und ja, das passt vielleicht auch zu den UHC-Mädels. Vielleicht nehmen sie dann die Kolleginnen mit und feiern dann eine erfolgreiche Platzierung.
Ich wollte gerade sagen, das ist bestimmt direkt notiert worden. Ja, ich glaube 2005 war das, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, dass die Schweiz Weltmeister geworden sind. Und auch wieder Blick in die Glaskugel, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das wiederholt. Also bei den Herren ist schon Schweden sehr, sehr schwer zu schlagen. Und ich habe den Eindruck, also mittlerweile ja auch ein bisschen von Tschechien oder von Finnland, Schweiz wahrscheinlich eher hinten dran. Bei den Damen habe ich das Gefühl, ist der Gap noch viel, viel größer. Also ich würde sagen, wenn man die WM 10-mal ausspielt, dann gewinnt wahrscheinlich 8,5-mal Schweden, 1-mal Finnland und ein halbes Mal Schweiz und Tschechien zusammen. Also ich glaube, das wird Schweden wiederholen. Spannend wird, denke ich mal, nur das Spiel gegen Finnland. Da habe ich letztens auch einen ganz coolen Post von dem Team Torengruppen gesehen, wo ja sehr, sehr viele zum einen schwedische Nationalspielerinnen spielen, aber zum anderen auch die Kauppi-Zwillinge und Myki Pile, also auch die ein oder andere finnische Nationalspielerin, sodass das Team jetzt einmal in 2 Lager gespalten wird, dann fliegen die dahin, dann bekriegen die sich 2-3 Wochen lang und dann fahren sie wieder zurück und spielen gemeinsam wieder um die Meisterschaft. Das fand ich ganz amüsant. Und dann kommen wir zu unserer neuen Rubrik innerhalb der News-Sektion, nämlich WhatsApp Bundesliga. Und zwar sind wir jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme, also heute ist der 22.11. Wenn ihr das Ganze anhört, wird schon ein Spieltag mehr gespielt worden sein. Aber bei den Herren ist gerade Saisonhalbzeit. Und ich dachte, wir geben einfach mal unsere Mini-Erkenntnisse kund. Jan, schieß los.
Also was interessant ist, wir haben es ja im vergangenen Podcast gesagt, und dazwischen waren dann nochmal 3 Ligaspiele, dass wie unglaublich eng das Feld ist, und das hat sich kaum geändert. Also wir haben aktuell zwischen dem 2. und dem 9., also zwischen Hamburg und Berlin, das ist ja im Grunde das ganze Playoff-Feld, einen Unterschied von 7 Punkten. Beziehungsweise glaube ich, ja genau, 7 Punkten und 6 zum 3., also brauchst einen Doppelspieltag und springst im Grunde von einem Nicht-Playoff-Platz auf den 3. Rang. Das ist schon ganz speziell, wenn du schon eine ganze Hinrunde hinter dir hast. Zugegeben, Hamburg und Holzbüttingen haben glaube ich noch ein Spiel gut. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das andere, ich glaube, dass Dresden und Bonn vor allen Dingen auch, dass die dann auf dem 4., 5. Platz landen und gleich dicht gefolgt von Chemnitz, ist, glaube ich, eine sehr, sehr angenehme Überraschung. Ich glaube, die nehme ich gerne mit. Dass Berlin nach der Hinrunde nicht in den Playoffs ist, ich glaube, das kommt schon überraschend. Ich glaube, noch so eine kleine zweite Enttäuschung, glaube ich, dieses Jahr ist Wernigerode. Ist nicht, dass wir gedacht hätten, Wernigerode schießt da jetzt plötzlich hervor, aber die haben sich ja, da sprechen mittlerweile einige Finnisch. Und dass du dann so abgeschlagen unterwegs bist, ist dann doch glaube ich, unter dem, was sie hätten spielen können. Wen ich eigentlich sehr ansprechend finde, ist der FBC München. Die sind zwar auf dem 11. Rang, punktgleich mit dem 12. Kaufering, und am Ende wird es wahrscheinlich auch so ein bayerisches Duell gegen den Abstieg geben, also voraussichtlich. Aber das ist ein sehr, sehr sympathischer Auftakt in der ersten Bundesliga, und sollten die Klasse halten können, dann ist es, glaube ich, bei der jungen Mannschaft ein Weg, den man vielleicht länger gehen kann und wo man sich einfach weiterentwickeln wird und auch eine spannende Mannschaft zu einer spannenden Mannschaft wird, glaube ich.
Ja. Ja, also Berlin auf dem 9. haut mich tatsächlich auch ein bisschen aus den Socken. Ich glaube, es ist so ungefähr 3 Folgen her oder so, als ich Berlin noch als klares Top-4-Team bezeichnet habe. Da kann ich mich eigentlich gar nicht schnell genug in den Achter setzen und einmal kräftig zurückrudern, muss ich sagen. Und Dresden auf dem 4. ist für mich auch die riesige Überraschung der Saison. Vor allem, sie haben ja relativ viele Punkte Anfang der Saison geholt. Und da konnte man, finde ich, immer noch von außen betrachtet so ein bisschen sagen, naja gut, das sind jetzt ein paar Spiele gespielt, schauen wir mal. Die müssen das Niveau erstmal halten können und so. Und mittlerweile ist, wie gesagt, die Hinrunde komplett durch und sie sind 4. Also mittlerweile lässt sich nicht mehr ganz von der Hand weisen, denke ich, dass sie da irgendwas richtig machen in Dresden. Dann können wir noch kurz über den Pokal sprechen. Da ist jetzt gerade das 16. Finale streng genommen gespielt worden. Die meisten Spiele sind, glaube ich, einigermaßen erwartbar ausgegangen. 2 Spiele relativ knapp. Gab zum einen wieder das Südderby zwischen Kaufering und München, was erst in Verlängerung entschieden worden ist, mit dem besseren Ende für München. Bisschen tragisch, ich glaube, 1 Sekunde vor Schluss schießt Daniel Wipfler den Ausgleich für Kaufering und sie retten sich noch in die Verlängerung. Und am Ende gewinnt doch München. Bisschen antiklimaktisch. Und zum zweiten gab es das Spiel zwischen Bonn und Weißenfels, was auch in die Verlängerung ging, mit dem besseren Ende für Weißenfels.
Ich würde gerne bei dem Spiel Bonn und Bonn gegen Weißenfels, beziehungsweise Weißenfels gegen Bonn, kurz einhaken. Und zwar, ich glaube, es müssten doch jetzt ungefähr 10 Jahre sein, als Bonn als Zweitligist Weißenfels 2-1 geschlagen hat. Und das war, also wenn ich zurückblicke, ich glaube, so die größte Pokalüberraschung, die ich glaube, es dies je im deutschen Floorball-Pokal gab. Zumal damals Weißenfels tatsächlich, ich würde sagen, auf diesem Peak seiner Dominanz war. Und dann sind sie im Pokal rausgeflogen und ich glaube, das war dann das Finale in Chemnitz, als Wernigerode Hamburg geschlagen hat. Dass ich mich relativ düster erinnere. Und dieses 2-1, das war ja, das hat deshalb geklappt, weil die Bonner im Tor einen gewissen Rico Mazzoleni hatten, das war ein Schweizer, war eigentlich jetzt nicht unbedingt ein besonders profilierter Torwart, war, glaube ich, auch ein deutlich älterer Jahrgang, ich weiß nicht, ob er schon 40 war oder vielleicht drüber, ich glaube, hier sehe ich es gerade vor mir, 35 war er damals, okay. Der hat die Bude so dicht gehalten, weil also wirklich ein Gegentor von Weißenfels zu bekommen, das hat damals, glaube ich, kaum jemand geschafft. Und das war so die größte Überraschung. Diesmal hat es nicht geklappt. 6-5, du hast es gesagt, nach Verlängerung.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Und dann gehen wir über zu den Damen. Auch da können wir kurz über den Pokal sprechen. Da wurde nämlich endlich die erste Partie im Pokal ausgespielt. Und zwar hat der Floorballclub München gegen USV Jena gespielt und 9-1 gewonnen. Also relativ ungefährdet. Und auch da wird es dann ab jetzt ein bisschen spannender im Pokal. Und ich glaube, im Januar steht dann die nächste Partie an. Und dann geht's auch da Richtung Zielgeraden und Richtung Final Four so langsam. Ansonsten sind wir auch da durch mit der Hinrunde, beziehungsweise es sind schon größtenteils, haben die Teams schon ein Team aus der Rückrunde quasi absolviert. Und wir müssen kurz reden über die Dümtener Füchse. Die haben sehr lange kein Spiel verloren. Ich glaube, letzte Saison kein einziges, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, es war ein Sieg nach Verlängerung dabei oder so. Oder ich weiß nicht, ob der MFBC sogar gewonnen hat nach Verlängerung letzte Saison in einem Spiel. Ich kann es auch nicht nachgucken. Saisonmanager-Probleme, wir haben darüber gesprochen. Ich führe es jetzt nicht nochmal aus. Ich kann mich nur dunkel erinnern. Und jetzt hat Dümten auswärts in Weißenfels gespielt und 2-12 verloren.
Ja.
Das fand ich sehr beeindruckend.
Vor allem, das war jetzt auch nicht so, dass da nur 7 Reisende angereist werden. Also das war schon die ganze Truppe aus Dümten. Vielleicht hat da die eine oder andere gefehlt. Aber ich glaube, das zeigt auch, wie in Fahrt Weißenfels dieses Jahr ist. Also ich glaube, das wird, wie heißt es? The Team to Beat.
Ja, sehe ich genauso. Das war ja die letzten 2 Jahre eindeutig die Dümtener Füchse. Und du hast schon recht, also es waren aus meiner Sicht alle Leistungsträger dabei in Weißenfels, Leistungsträgerinnen. Wobei, man weiß natürlich nicht immer nicht, ob Leute irgendwie angeschlagen waren oder krank oder so. Aber sie standen zumindest auf dem Spielberichtsbogen, von daher gehe ich auch mal davon aus, dass sie mitgewirkt haben. Und Weißenfels hatte ja bei den Damen so 2 biedere Jahre, sag ich mal, wo sich die Dümtener Füchse und die ETV Lady Piranhas die Titel alle aufgeteilt haben. Die scheinen mit Wucht zurückzukommen dieses Jahr und wollen scheinbar auch das ein oder andere Wörtchen mitreden. Sind bisher ungeschlagen in der Liga. Alle Spiele gewonnen, Tordifferenz von 75-19, also das läuft. Da bin ich gespannt, ob sie das Niveau so halten können und ob sie es dann auch mitnehmen in die Playoffs. Worüber ich auch gern kurz sprechen würde, wir hatten ja immer schon gesprochen von dieser Teilung zwischen Top-4-Teams bei den Damen und Bottom-4-Teams bei den Damen und dass es für die Bottom-4-Teams sehr schwer wird, eins der Top-4-Teams zu schlagen. Das wird dem Ganzen nicht so ganz gerecht, muss man sagen, weil eigentlich gibt es die Top-3-Teams, dann gibt es Leipzig-Grimma und dann gibt es die Bottom-4-Teams. Und zwar ist mir aufgefallen, Leipzig-Grimma steht bisher erst bei 12 Punkten und haben es tatsächlich geschafft, alle Teams, die unter sich in der Tabelle sind, zu schlagen und gegen alle Teams oberhalb in der Tabelle, also gegen Weißenfels 2-mal, einmal gegen Hamburg und einmal gegen die Dümtener Füchse, sind alle Spiele verloren gegangen. Da wird es wohl noch ein bisschen darum gehen, diese Schwäche auszumerzen und im Laufe der Rückrunde oder dann spätestens in den Playoffs auch mal einen Sieg gegen die oberen 3 Teams zu holen, weil sonst wird es, glaube ich, eine kürzere Saison, als die Leipzigerinnen sich das vorgestellt haben. Damit wären wir durch mit unserer News-Sektion und gehen rein in unser erstes großes Thema für heute. Und zwar setzt sich die Meckerecke ein Stück weit fort. Wir haben ja letzte Saison, Wortfindungsschwierigkeiten heute. Bei der letzten Folge haben wir ja schon die ein oder andere Sache angesprochen, die uns im deutschen Floorball stört. Ich habe noch eine Sache, die eine ziemlich große Geschichte ist, wo ich nicht sicher bin, ob ich der Einzige bin, den das nervt, beziehungsweise ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie sich die Meinungen grundsätzlich verteilen oder ob nur meine Bubble das ist, die ein bisschen genervt ist oder nicht. Und zwar bin ich der Meinung, dass die deutsche Floorball-Bundesliga der Herren, wie sie jetzt gerade konzipiert ist, langfristig dem deutschen Floorball schadet, vielleicht sogar mittelfristig. Kurzer Exkurs, warum reden wir jetzt nur über die erste beziehungsweise zweite Floorball-Bundesliga der Herren? Weil ich mir oder wir uns bei der ersten Floorball-Bundesliga der Damen noch keine Meinung gebildet haben. Also ich bin der Meinung, dass dieser ganze Drang hinzu eine große Liga, alles so professionell wie möglich, alles so groß wie möglich, nicht der gesündeste ist. Bei den Damen, finde ich, hat das Ganze sehr viel für und wider. Also, dass es diese Damenliga gibt, die Floorball-Bundesliga bei den Damen ist sehr, sehr cool und sie funktioniert ja auch wirklich gut. Das ist das Positive. Zum anderen war es so, als die vor ein paar Jahren wieder aufgestockt wurde, da hat man schon aus den Landesverbänden so ein bisschen Kritik gehört nach dem Motto, das zerstört aber unsere ganz gut funktionierenden Damenregionalligen. Und das ist faktisch auch passiert. Also zum Beispiel in Schleswig-Holstein bzw. Niedersachsen gab es eine sehr, sehr große und sehr, sehr gute Damenregionalliga aus meiner Sicht auf dem Großfeld. Und mit dem Schritt dieser Vereine in die erste Flowball-Bundesliga und dann auch quasi der Sogwirkung vor allem von den ETV Lady Piranhas, die dann die besten Spielerinnen aus der ganzen Umgebung an sich gebunden haben quasi, ist die Damenregionalliga hier oben einfach implodiert. Jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, Corona hat da Mitschuld, wie auch immer. Deshalb, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob das Ganze jetzt eine positive oder eine negative Geschichte ist. Bei der Herren-Bundesliga bin ich mir sehr, sehr sicher, dass die Liga, so wie sie gerade konzipiert ist, unterm Strich eigentlich eher was Negatives ist als was Positives. Jan, möchtest du da direkt einsteigen, nachdem ich dir dieses Brett hingeworfen habe, oder soll ich das Ganze erst ein bisschen ausführen?
Ja, im Grunde sehe ich es ähnlich. Ich glaube, es gibt ein gewisses Missverhältnis zwischen Qualität und Quantität. Insgesamt hast du ja eben diese Herausforderung mit einer langen Saison. Du hast Doppelspieltage in Augenblicken, wo die Vereine oft auch ein bisschen überfordert sind. Aber du kannst gerne nochmal nachlegen.
Okay, dann mache ich das gerne. Nur um noch einmal spezifisch zu werden. Also, ich bin der Meinung, dass eine erste Floorball-Bundesliga mit 12 Teams keine wahnsinnig clevere Lösung ist für den Sport, wo er sich jetzt gerade bei uns in Deutschland befindet. Und es gibt ja das Bestreben, die zweite Bundesliga auch zu vereinheitlichen. Wer das noch nicht mitbekommen hat, nächste Saison wird es nicht mehr 3 Staffeln in der zweiten Bundesliga geben, nur noch 2 Staffeln und beide werden 10 Teams umfassen. Und die Überlegungen sind jetzt gerade einigermaßen konkret, dass es dahin geht, dass es auch nur noch eine eingleisige zweite Bundesliga geben soll, also eine bundesweite, auch mit 10 Teams. Und das halte ich für die komplett falsche Richtung. Was ich meine ist, ich möchte nicht das Produkt erste Floorball-Bundesliga in Deutschland an sich in Frage stellen. Also ich bin der Meinung, und das sind glaube ich auch alle, die Bundesliga, wie sie jetzt gerade ist, macht super viel Spaß. Man kann die richtig, richtig gut verfolgen. Es gibt eine Menge spannende Spiele. Ich glaube, man könnte sich auch hinstellen und sagen, die erste Floorball-Bundesliga in Deutschland war noch nie so gut, wie sie jetzt gerade ist, einfach als Produkt. Ne, viele spannende Spiele, Weißenfels ein bisschen vorne, Hamburg ein bisschen vorne, aber es gibt jetzt auch nicht so die Überfliegermannschaft, wo ich sagen würde, gegen die hat niemand eine Chance, die rasieren einfach alles weg. Es gibt nicht das ganz, ganz, ganz klar Absteigerteam, es gibt ein super breites Mittelfeld, wie gesagt, die Liga ist spannend, in der Liga spielen macht Spaß, das möchte ich alles nicht anzweifeln. Aber zum einen die Termindichte, die wir in der Liga haben, und zum anderen die Fahrtwege in der Liga haben, sind aus meiner Sicht wirklich völlig Banane für das Niveau, auf dem wir in Deutschland einfach momentan sind. Dazu kommt, beziehungsweise nicht dazu kommt, sondern gleichzeitig ist es aus meiner Sicht immer noch so, dass sich sehr, sehr viele Spieler sehr früh in ihrer Karriere oder in ihrem Leben vom professionellen Floorball, wenn man das so nennen möchte, verabschieden. Und ich denke, das liegt unmittelbar daran, dass die Liga einfach so groß ist und dass der Aufwand so groß ist. Also die wenigsten Spieler, würde ich behaupten, spielen über 25, 26, 27 hinaus, eben bis zu dem Zeitpunkt, wo sie eben aus dem Studium rauskommen oder aus der Ausbildung oder so und dann wirklich anfangen, mit beiden Füßen im Leben zu stehen und zu arbeiten mit 40 Stunden die Woche. Da lässt sich, glaube ich, einfach das Ganze mit den Wochenenden nicht mehr so richtig doll vereinbaren. Und einige machen dann noch 1, 2, 3 Jahre, aber ich glaube, die Halbwertszeit ist dann relativ absehbar. Und man muss auch sagen, dadurch, dass die U17 ja momentan die älteste Jugendaltersstufe in Deutschland ist, gehen die ganzen Spieler ja schon mit 17 beziehungsweise 18 in die erste Bundesliga, spielen dann 8 Jahre lang erste Bundesliga. Wenn sie das wirklich konsequent durchziehen, dann sind die 26 und einfach auf. Und dann hören sie auf mit dem Sport oder gehen irgendwie in die Regionalligen zurück oder so. Ich habe jetzt kein Durchschnittsalter erhoben in der ersten Floorball-Bundesliga. Könnte man aber mal machen aus meiner Sicht. Ich glaube, man würde bei einem sehr, sehr niedrigen Alter ankommen. Jetzt mag der ein oder andere sagen, naja, das sehe ich jetzt nicht so. Also aus meiner Sicht ist das ganz passig mit 12 Teams in ganz Deutschland. Und deshalb habe ich mal so ein paar Vergleichszahlen herangezogen und wollte einfach mal wissen, wie ist das denn in anderen Ländern beziehungsweise in anderen Sportarten gelöst mit der ersten Liga? Und zwar habe ich dann erstmal nicht so wahnsinnig weit über den Tellerrand geguckt, sondern im Prinzip einfach mal nur in Richtung Alpen und mir die Schweiz angeguckt. Da hat die Herren-NLA, beziehungsweise die Luppel, wie sie mittlerweile ja heißt, sind auch 12 Teams, also genau wie in Deutschland. Allerdings muss man sagen, hat die Schweiz eine Fläche von 41.000 Quadratkilometern, die zu befahren sind. Und Deutschland hat eine Fläche von 357.000 Quadratmetern. Quadratkilometern. Entschuldigung, Quadratkilometern. Also Deutschland nicht ganz 10-mal so groß, aber irgendwie so 8-mal um und bei die Rechnung. Und dazu muss man sagen, die Fahrtwege sind die eine Problematik, die sich ergeben. Die andere Problematik ergibt sich aber durch die Fahrtwege. Nämlich in der Schweiz ist es einfach so, zum einen von der Professionalisierung her, zum anderen auch durch die kurzen Fahrtwege, dass es da durchaus mal möglich ist, in der Woche zu spielen. Kommt jetzt nicht wahnsinnig häufig vor, aber hin und wieder ist es halt schon so, dass sich die Vereine auch mal irgendwie in der Woche dienstags oder mittwochs begegnen, was die Wochenenden wieder ein bisschen entzerrt, wodurch man nicht ständig irgendwelche Doppelwochenenden hat, wo man einen Tag heimspielt, einen Tag sonst wo auswärts oder zwei Tage eine riesige Auswärtsreise hat oder so. Also das Ganze ist in der Schweiz einfach deutlich besser handelbar und darüber müssen wir, denke ich, nicht reden, dass die Sportart in der Schweiz einfach auf einem völlig anderen Niveau ist, die Trainingsbedingungen andere sind, der Stellenwert ein anderer ist, einige tatsächlich auch mit Floorball ein bisschen Geld verdienen können. Ja, das dazu. Aber ich wollte nicht nur Floorball mit Floorball vergleichen, ich wollte auch mal schauen, wie machen das Ganze denn eigentlich andere Sportarten. Hab mich ein bisschen umgeguckt und bin beispielsweise auf die Volleyball-Bundesliga in Deutschland gestoßen. Und die Volleyball-Bundesliga hat auch 12 Teams. Jetzt könnte man sagen, naja gut, gleiche Geschichte, beide Sportarten haben 12 Teams, das ist doch alles handelbar. Man muss aber dazu sagen, Floorball, da wird ja immer viel über diese 13.000 bis 15.000 Mitglieder gesprochen. Volleyball in Deutschland hat 410.000 Mitglieder laut Statista. Ist eine olympische Sportart, die Leute verdienen damit ihr Geld. Also das Level, auf dem die Sportarten sind, ist einfach überhaupt nicht vergleichbar. Und auch in der Sportart sind es nur 12 Teams. Die haben sich nicht gesagt, wir machen irgendwie 16 oder so, sondern die sind bei den 12 geblieben, weil das scheinbar für die Größe der Sportart eine ganz vernünftige Zahl ist. Und als letzten Vergleich, ich will damit auch nicht alle langweilen, habe ich mir noch die GFL Deutschland angeguckt, also die German Football League. Die German Football League hat 16 Teams, aber jedes Team spielt nur 12 reguläre Saisonspiele plus dann 3 oder 4 Playoff-Spiele, glaube ich, je nachdem, wie weit man kommt. Und auch in der GFL ist es nicht so, dass alle gegen alle spielen, sondern da gibt es quasi eine Südstaffel und eine Nordstaffel. Die sind dann noch eingeteilt in Gruppen. Es wird relativ kompliziert, aber auch da ist es so, dass die Fahrtwege kurz gehalten werden und dass die Südteams nicht nur, aber tendenziell vor allem gegen Südteams spielen und die Nordteams auch da nicht nur, aber tendenziell fast nur gegen Nordteams. Und ich glaube, es gibt ein oder zwei so Interconference-Spiele, nennen sie das, wo man quasi auch einmal zur anderen Gruppe fährt. Und wer sich mit Football in Deutschland nicht so ganz auseinandersetzt, auch das Niveau ist ein völlig anderes als Floorball in Deutschland. Also die machen bei ihren Spielen Stadien voll, also Fußballstadien. Und jetzt nicht irgendwie so die Allianz Arena oder sowas, aber ich komme ja aus Kiel und bei den Kiel Baltic Hurricanes, da sind schon mal so, also auf jeden Fall vierstellige Anzahl Zuschauer. Und ich kann mich noch an das ein oder andere Spiel erinnern, wo es war, mindestens 5.000 waren. Und eigentlich sind in jedem ambitionierten Team 2 oder 3 Amerikaner oder Kanadier, der ein oder andere, die komplett ihr Geld verdienen mit der Sportart. Also auch da der Stellenwert, die Professionalisierung von der Sportart ist in Deutschland eine ganz, ganz, ganz andere. Und auf dem Level sind wir in Deutschland einfach nicht. Und ich finde, momentan ist es so, dass wir erstens unsere Bundesligaspieler wahnsinnigen Reisestrapazen aussetzen. Also ich habe ja letzte Saison eine Erstligasaison mitgemacht mit Schenefeld. Und da muss man fairerweise dazu sagen, wir haben viel auf den Sack bekommen. Und ich glaube, eine Saison ist deutlich angenehmer, wenn man hin und wieder auch mal ein Spiel gewinnt und mal ein Spiel deutlich gewinnt. Aber trotzdem, alleine der Reiseaufwand war halt wirklich, wirklich krass. Und die Kosten, die entstehen, sind auch extrem hoch, muss man einfach sagen. Also wenn ich mir angucke, ich habe ja unseren Etat letzte Saison gesehen, wenn ich mir angucke, was wir alles an Spritgeld, an Reisekosten, an Hotelgeldern und so weiter für Doppelspieltage raushauen, was man stattdessen in nachhaltige Entwicklung stecken könnte, was aber so einfach nur verpufft, dann finde ich, ist es eine wirklich krasse Entwicklung. Und aus meiner Sicht sollte sich mittel- bis eher kurzfristig sogar was an der ersten Liga wieder ändern.
Das war deine Vorlage.
Das war meine Vorlage.
Das war deine Vorlage. Ich stimme überwiegend zu. Ich kann mich an eine Bundesliga erinnern, in der 8 Mannschaften waren und ich habe geflucht, warum an einem Wochenende nicht gespielt wird, obwohl kein IFF-Wochenende war. Dann verging ein paar Jahre, dann waren es mal 10 und dann waren es, wie es jetzt ist, 12. Ich habe es vorhin ja kurz angesprochen. Ich glaube, das, was mich am meisten motiviert, das ganze System zu überdenken, ist tatsächlich diese Geschichte mit der Qualität statt Quantität. Also ob du jetzt 12 Mannschaften hast oder 16 Mannschaften in einer Liga, das ist, glaube ich, eigentlich egal. Es hängt eher davon ab, wie der Modus ist. Und deshalb hatte ich früher mal die Überlegung, ob es nicht viel besser wäre, wenn man vielleicht sogar noch eine größere Liga baut. Lass es vielleicht, keine Ahnung, 16 Mannschaften sein, wenn du diese Teams hast, wenn du eines Tages diese Vereine hast. Und ich glaube, vielleicht wären wir soweit. Diese Liga ist größer, das heißt, Floorball umspannt dann einen größeren Bereich in Deutschland, also diese Top-Floorball, Bundesliga-Floorball. Aber du arbeitest mit 2 Staffeln. Du kannst besser steuern, das heißt, du lässt in einer Staffel dann gegen jeden Gegner 2-mal spielen, dann hast du eine andere Staffel, da kannst du gegen jeden Gegner 1-mal ran und du wirst insgesamt vielleicht sogar weniger Spieler haben als jetzt. Du wirst eine attraktivere Bundesliga haben für den Verband, für die Sportart als solche. Und du wirst dann die Möglichkeit haben, darunter die Ligen auch nochmal anders zu strukturieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich halte es auch für absolut sinnlos, eine zweite Bundesliga eingleisig zu gestalten. Also so weit sind wir nicht mal ansatzweise. Also das ist, glaube ich, wirklich Quatsch.
Ja, ja.
Ich hatte sogar früher die Meinung, also ich habe sie eigentlich bis heute, ich weiß nicht unbedingt, ob es eine zweite Bundesliga überhaupt geben muss. Also ich glaube, es wäre sinnvoll. Es gibt halt starke regionale Wettbewerbe. Ich sehe das gerade in Berlin, wo es vielleicht ganz gut wäre, wenn man vielleicht noch ein paar Vereine mehr hätte, die dort regional in einer regionalen Liga funktionieren und die dann halt nicht in die zweite Bundesliga gehen. Ich glaube, das wäre insgesamt, wäre das als gesamtes Paket, also eine breitere erste Bundesliga, die vielleicht zweistaffelig funktioniert und dann stärkere regionale Wettbewerbe drunter, finde ich entwicklungstechnisch spannender. Einen einzigen Einwurf hätte ich, was so ein bisschen dagegen spricht, diesen Spielplan zu entschlacken. Und das ist natürlich die Erfahrung, die Spielpraxis für junge Spieler. Weil ich glaube, das ist immer noch ein recht großes Problem in Deutschland, wenn du 17, 18 bist und in anderen Ländern spielst du einfach erste Juniorenliga. Du spielst im Grunde dieselbe Anzahl an Spielen wie in einer ersten Herren- oder Damenliga, aber du spielst halt im Juniorenwettbewerb und spielst dann vielleicht auch nochmal bei den ersten Herren mit und hast dadurch halt wirklich diese Auslastung, die du brauchst, um dich zu entwickeln. Und du hast in Deutschland halt keinen bundesweiten Jugendwettbewerb knapp unter den Herren. Und ich glaube, das wird dann eine Herausforderung sein. Wie schaffst du es, dass dann halt wirklich Top-Nachwuchsspieler und Spielerinnen, die viel Auslastung brauchen, die viel Spielpraxis auf einem hohen Niveau brauchen, wo holen sie sich die her, wenn du die Bundesliga reduzierst? Aber das wäre so das Einzige, was meiner Meinung nach dagegen sprechen würde.
Ja, sehe ich ein Stück weit auch so, aber ich finde, das ist dann auch, also ich finde, der Lösungsansatz dafür kann halt auch nicht sein, dass wir eine größere erste Liga haben, so, weißt du? Also ich finde, um den Jugendspielern die Möglichkeit zu geben, nach ihrer U17-Zeit noch qualitativ hochwertigen Floorball zu bieten, da muss dann halt die Lösung sein, naja gut, wir brauchen halt einfach eine ältere Jugendliga. Also man absolut, könnte damit anfangen, absolut. Aus meiner Sicht einfach mal alle Jahrgänge ein Jahr lang hochzustufen, dann die U15 wird die U16, die U17 wird die U18, dann bleiben die alle ein Jahr lang länger quasi in ihrem Ligabetrieb. Dann haben wir uns schon mal an die Schweiz angeschlossen. Und ich glaube, in Schweden ist es auch so mit den Altersklassen. Und dann wäre eben der nächste Step, dass man noch eine U21 oder sowas etablieren muss. Das ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik, aber zu sagen, unsere Jugendspieler brauchen mehr Spielpraxis, deshalb machen wir eine größere erste Liga, damit die irgendwie da auch auf ihre Spielzeit kommen, das halte ich für den falschen Schritt. Und man muss ja auch sagen, die absoluten Top-Spieler, also wirklich die Creme de la Creme, die dann auch mal für die Nationalmannschaft vielleicht interessant werden sollten und so, die landen sowieso relativ früh in den Herrenteams. Also da führt ohnehin kein Weg dran vorbei. Ja, ich glaube eben, dass wenn man das Ganze etwas entschlacken und ein bisschen reduzieren würde, dann wäre die erste Liga vielleicht ein Müh weniger interessant, weil man eben ein bisschen weniger Spieler hat, so für den Betrachter von außen. Aber ich glaube, dass das Ganze viel, viel, viel nachhaltiger wäre, die Leute länger sich mit der Sportart beschäftigen würden und nicht so ganz früh ihr Karriereende einleiten würden, wenn es eben alles ein bisschen viel wird. Und ich glaube, dass einfach mehr Ressourcen frei werden würden, um die in die Entwicklung zu stecken und nicht einfach nur in den Benzintank. Und ich glaube, wie man da hinkommt, da gibt es mehrere Modelle. Das einfachste Modell wäre wahrscheinlich, gut, wir gehen wieder auf 10 Teams. Da muss man auch sagen, dass die Liga überhaupt 12 Teams hat, ist ja durch Corona entstanden. Und jetzt auch fortgesetzt worden, wo ich mir gar nicht so sicher bin, ob das eigentlich so sinnvoll ist oder nicht. Also, beziehungsweise ich habe gesagt, es ist nicht sinnvoll, aber die Überlegung dahinter bin ich mir nicht sicher, wie die zustande gekommen ist. Und zwar war es ja so, dass am Ende der Saison 2019, 2020, die Corona-bedingt abgebrochen worden ist, waren im Westen, da gab es zwei zweite Ligen, waren im Westen Schenefeld und im Osten SCD HFK Leipzig ganz, ganz, ganz klare Tabellenführer. Und man hätte jetzt sagen können, gut, wenn Playoffs gespielt werden, dann kommen die beiden ziemlich, ziemlich sicher ins Playoff-Finale und sehen sich da dann und streiten eben über den Aufstieg. Und dann wurde am grünen Tisch quasi entschieden, gut, die Saison wird abgebrochen, die nächste Saison, sobald sie anfängt, steigen einfach Leipzig und Schenefeld auf und wir haben eine Liga mit 12 Teams. Und seitdem sind wir eben Corona-bedingt bei dieser 12er Liga geblieben. Also ich finde, ein Schritt wäre es einfach zu sagen, gut, wir gehen jetzt wieder auf 10 Teams runter. Das lässt sich nicht zur nächsten Saison umsetzen, das hätte man ein bisschen früher kommunizieren müssen, aber spätestens zur übernächsten, finde ich, könnte man das sagen. Also man macht irgendwie die Bottom 4 Teams, machen nochmal Playdowns, die Playdown-Serie verlieren, sind abgestiegen, so, fertig. Ist dann ein bisschen herzlos, aber eine andere Möglichkeit gibt's ja nicht, um da wieder runterzukommen. Und ich würde auch nochmal da einhaken, was du gesagt hast, ich bin mir gar nicht sicher, warum die erste Liga in Deutschland unbedingt eingleisig sein muss. Also, ich habe das Gefühl, wir sind da so. Ich habe das Gefühl, da treffen so zwei Welten aufeinander. Wir sagen auf der einen Seite irgendwie immer, wir sind eine junge, aufstrebende Sportart. Und auf der anderen Seite machen wir es aber wie die ganzen großen Sportarten, wie Handball und Volleyball und Fußball und sagen, nee, also wir brauchen schon eine eingleisige erste Bundesliga. Wo ich gar nicht weiß, warum man das eigentlich braucht. Also wieso ist das überhaupt so? Wieso haben wir nicht einfach eine Nord-Süd-Division? Dann können es auch meinetwegen die 12 Teams bleiben. Es gibt eine Nord-Süd-Division. Jeder spielt zweimal gegen jeden aus der eigenen Division. Hast du 10 Spiele. Und einmal gegen jeden aus der anderen Division, dann hast du, glaube ich, 16 Saisonspiele. Und dann wird halt wechselseitig, fährt man, also in der einen Saison fährt man mal in den Süden, in der anderen Saison fährt der Süden in den Norden. Musst du mal Glück haben, musst du mal Pech haben, aber wenn das jeweils sich abwechselt, dann ist es ja auch über zwei Saisons gesehen fair. So, und dann hat man 16 Saisonspiele, viel weniger Fahrtwege, Peng. Also ich finde, es gibt so viele Lösungen, das Ganze weniger zu einem kleineren Aufriss zu machen für die Spieler, als auch die Fahrtkosten zu reduzieren. Und wir reiten irgendwie auf dieser riesigen ersten Liga um, die zwar ein cooles Produkt ist, aber wo unterm Strich, glaube ich, die Entwicklung dadurch in Deutschland eher gebremst wird, weil eben sehr viele Leute sehr früh mit der Sportart aufhören, beziehungsweise sich den Aufriss in der ersten Bundesliga gar nicht antun.
Wobei das Thema cooles Produkt würde ich gerade aufgreifen. Ich glaube nicht, dass die erste Bundesliga ein cooles Produkt ist. Also ich was ist daran cooles Produkt. Ich mag auch dieser Begriff Produkt. Ich weiß, das wirft man dann einen vor, wenn man es sagt. Aber das ist ja kein knackiger Wettbewerb. Also wenn wir zu den Spieltagen gehen, jeder Spieltag sieht anders aus. Ab und zu fehlt dies oder jenes, gerade weil im Zweifel halt so eine Überlastung da ist und weil die Vereine dann halt nicht die Ressourcen optimal bündeln können. Also es wäre im Gegenteil ein Argument zu sagen, ja, also wenn wir den Spielplan ein bisschen entschlacken. Erstens, er dauert nicht so lange, wie er dauert, weil das versteht ja kein Mensch in Finnland oder in Tschechien versteht,
warum... Das habe ich ja gar nicht angesprochen, dass wir irgendwie noch 2,5 Monate länger spielen als die Schweden.
Absolut.
Ja,
hast recht. Absolut. Ja. Also es versteht niemand, das ist eine Sache. Und die andere Sache ist, es würde natürlich ermöglichen, dass die Vereine sich natürlich viel mehr Mühe geben, wenn sie dann halt tatsächlich Heimspiele ausrichten, weil es vielleicht 2-3 Heimspiele weniger sind. Also ich glaube, für das Produkt als solches wäre das kein Nachteil, wenn die Liga kleiner ist oder wenn sie dann meinetwegen... verstaffelt wird.
Ja, stimmt, hast du auch recht. Also Produkt ist dann vielleicht auch ein bisschen falsch ausgedrückt. Und ich, vielleicht ist mein Anspruch einfach zu niedrig. Also ich vergleiche das eben mit der ersten Bundesliga vor so 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Und da war es ja wirklich so, es sind nicht so viele Spiele und es ist sowieso, also meistens war es ja so, der Erste schlägt alle unterhalb von sich, der Zweite verliert gegen den Ersten, aber schlägt alle da drunter, der Dritte verliert gegen den Ersten und den Zweiten, aber schlägt die Plätze 4 bis 8 und so, weißt du, wie ich meine?
Sportlich, genau. Ja, sportlich hast du recht. Aber sportlich genau. Ist das eine sensationelle Liga, viel besser geworden.
Aber insgesamt aber hast du recht, ja.
Genau, als Verband hast du ja auch den Anspruch, dass deine erste Bundesliga, das ist ja das Aushängeschild, ne? Das ist die Vitrine, das so zeigst du die Sportart, wenn man sagt, hey, was ist Floorball? Ja, komm mal zum Spiel. Also du lädst die Leute ja nicht zweimal im Jahr zum Spiel in der Nationalmannschaft rein, sondern du lädst sie, wenn möglich, jedes zweite Wochenende zu einem Bundesligaspiel rein, also wenn du es zeigen willst oder deinen Sponsoren oder wem auch immer. Und dann kommen sie und dann sehen sie, was sie sehen. Es wäre auch viel einfacher beispielsweise mit den Städten wahrscheinlich zu verhandeln, dass man eben regelmäßiger halt wirklich die bessere Halle als die schlechte kriegt. Es wäre einfacher, die Freiwilligen zu aktivieren oder einzuplanen, damit das halt dann wirklich ein schönes Event ist. Es wird weniger Geld ausgegeben, dadurch, dass man kann mehr sparen, dass man dann halt bei einem oder bei zwei Heimspielen dann halt tatsächlich die große Show abfährt. Also es ließe sich meiner Meinung nach besser arbeiten, wenn es tatsächlich
oder
auch
Trainer besser bezahlt. ist auch immer ein Steckenpferd von mir.
Kann auch sein, genau.
Ja, und um das Ganze nochmal kurz abzurunden, also eingleisige zweite Bundesliga sehe ich wirklich gar nicht. Dann hätten wir 22 Teams, die in Deutschland bundesweit unterwegs sind. Und also je nach Auslegungssache sind aus meiner Sicht 3 Teams aus der zweiten Liga erstligatauglich bis maximal 6 Teams. Und mit erstligatauglich meine ich dann nicht unbedingt sportlich, weil das müssen sie ja unter Beweis stellen und dafür gibt es die Playoffs und so, also das regelt sich von selbst, aber auch so von den kompletten Strukturen her. Und klar, wir sind alle Amateurteams, aber gerade in der zweiten Bundesliga gibt es wirklich noch eine Menge Teams, die, ich sag mal, bessere Hobbygruppen sind. Das ist jetzt wirklich nicht böse gemeint, ja, aber man trainiert eben zweimal die Woche und fährt einmal am Wochenende zum Spiel. Und so eine Mannschaft dann bundesweit durch die Gegend zu schicken, finde ich wirklich krass und einfach, also wirklich, wirklich gar nicht zielführend, muss ich sagen. Aber gut, also, ich glaube, ich habe meine Meinung kundgetan, was ich davon insgesamt halte. Da würde mich tatsächlich mal interessieren, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, von dem Ganzen haltet. Ich habe schon mit vielen Leuten zu dem Thema gesprochen. Ich glaube, viele teilen meine Meinung. Ich könnte mir vorstellen, dass es Mitglieder von gewissen Teams gibt, die die Meinung nicht teilen. Also ich würde mal behaupten, die Top-4-Teams in der ersten Bundesliga, auf jeden Fall Leipzig, Weißenfels, Hamburg und dann so vielleicht Holzbüttgen, die ich jetzt einfach mal strukturell unter die Top-4 packen würde. Da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass die Bock haben auf eine 12er-Liga und dass die auch im Verein das Know-how und den Support und die finanziellen Mittel haben, um das Ganze zu bewerkstelligen. Davon abgesehen habe ich bisher in meiner persönlichen Bubble, wie gesagt, viele Stimmen gehört, die auch eher für eine Entschlackung des Ganzen wären. Aber wie gesagt, schreibt uns gerne auf Instagram und tut uns eure Meinung kund. Mich würde interessieren, wie das Ganze betrachtet wird.
Dann bleiben wir beim Thema Struktur und Spielmodus und alles, was dazugehört und wandern weiter zum nächsten Hauptthema. Und zwar greifen wir eine Hörerzuschrift auf, und zwar die von Niklas Wangnet aus Berlin. Und zwar hatte er darauf hingewiesen, dass die IFF bei ihrem Central Board Meeting, also das, wo sich die Elite des Dachverbandes trifft und wo sie bespricht im Grunde, wie soll sich die Sportart weiterentwickeln, ein ganz bestimmtes Thema aufgegriffen hat und dieses offensichtlich langfristig weiterentwickeln möchte. Und zwar geht es darum, dass fix ein 3-gegen-3 Spielmodus installiert wird. Also 3 Spielerinnen gegen 3 Spielerinnen mit Torwart. Das, was wir im Grunde als Kleinfeld kennen, aber eben nicht unbedingt auf dem Kleinfeld, sondern im Zweifel auch auf dem größeren Feld. Und zwar sogar in der Form, dass dieser Spielmodus dafür gedacht ist, um bei sogenannten Multisportveranstaltungen angewandt zu werden. Also beispielsweise die hypothetischen, erträumten Olympischen Spiele eines Tages oder wahrscheinlich eher realistisch die World Games. Und wir kennen ja eigentlich so diese Reduktion einer Sportart auf etwas, was ein bisschen handlicher ist, was nicht so teuer ist, weil es gibt natürlich auch finanzielle Gründe, die es dann einem erschweren, in einen solchen Wettbewerb reinzukommen. Wir kennen es ja beispielsweise aus dem Rugby. Rugby gibt es ja, das 7er Rugby, und genau so ähnlich will man jetzt offensichtlich bei Floorball verfahren. Der Vorschlag, diesen Modus aufzubauen, der geht sogar so weit, dass es eine Weltmeisterschaft darin geben soll. Da stellt sich die Frage, wer damit macht. Das 3-gegen-3 soll auf 2 Wegen im Grunde fortentwickelt werden. Das eine soll im Grunde zu dieser eigentlich klassischen Kleinfeldvariante, die wir aus der Vergangenheit kennen, geformt werden, damit eben Entwicklungsländer, Länder, die Floorball gerade erst aufgreifen, es ein bisschen einfacher haben, in die Sportart reinzukommen und dann aber tatsächlich eine einfach vermarktbare, eine knackige Form, die dann tatsächlich dafür da ist, um gerade für eben diese Multisportveranstaltungen aufgenommen zu werden. Und da stellt sich natürlich die Frage, inwiefern verdrehen und verformen wir eigentlich eine Sportart, die wir so sehr gelernt haben zu lieben, oder ob das tatsächlich nicht anders geht, um die nächsten Schritte zu machen. Was denkst du, Tilmon?
Ich bin mir extrem unschlüssig. Also das ist ja nicht die erste Idee in dieser Hinsicht, die schon mal von der AFF kommuniziert wurde. Das andere war ja, das war ja glaube ich auch bei den World Games schon so, ne, wo es einfach 12er Kader gab, beziehungsweise ich glaube es waren 14er Kader, 12 Feldspieler, 2 Torhüter, und die Spielzeit verkürzt worden ist auf 3x15 Minuten. Das Gefühl, das sind alles so Schritte, immer mit dem Hintergedanken, irgendwann soll Olympia klappen und dann müssen wir uns einfach so ein bisschen verändern, damit Olympia wirklich klappt. Für alle, die nicht wissen, warum das Ganze so wichtig ist, bei Olympia ist es Olympia ist ja immer das große Ziel der AFF und für Teamsportarten ist es ultra schwierig, neu bei Olympia aufgenommen zu werden, weil es immer unendlich viele Athleten sind. Also jetzt zum Beispiel in Frankreich nächstes Jahr ist Breakdance, glaube ich, zum ersten Mal dabei und das sind dann, was weiß ich, 24 Leute oder so. Ich weiß gar nicht, ob man bei Breakdance einen Trainer hat. Sagen wir, jeder Breakdancer hat noch einen Trainer, dann sind es 48, wie auch immer. Also es ist wirklich überschaubare Menge. Und so wie Floorball jetzt strukturiert ist, sind jedes Team halt irgendwie 30 Leute. Also du hast 20 Spieler und dazu noch ein Staff und dann hast du irgendwie mindestens 8 Teams, muss ich jetzt kurz ausrechnen, 240 Leute so einfach für eine Sportart, die mit aufgenommen wird, die nicht mal wirklich viele Zuschauer generieren würde. Das ist für Olympia halt immer so eine, oder fürs IOC heißt es, glaube ich. Ist es halt immer so eine Rechenweise und so ein Kostending. Und deshalb ist die AFF eben so dahinterher, Kader zu drücken und weniger Leute und alles ein bisschen überschaubarer. Und ja, ist wahrscheinlich auch nicht von der Hand zu weisen, dass das ein wichtiger Faktor werden könnte, um es überhaupt mal zu Olympia zu schaffen. Dann bin ich auf der einen Seite so ein bisschen, habe ich das Gefühl, dass es so eine ganz klassische Geschichte, so New Media, irgendwie Gen Z muss mehr davon haben von Floorball und alles muss schneller werden und spannender und besser clipbarer für Videos und damit das überall auf Instagram und TikTok hochgeladen werden kann. Nun hast du alles nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob ich davon so ultra großer Fan bin. Gleichzeitig muss ich sagen, es gibt mittlerweile durchaus das ein oder andere Floorball-Spiel, wo ich mich so nach 20 Minuten ertappe und das Gefühl habe, boah, bei dem Spiel ist gar nichts passiert. So, das eine Team hatte den Ball in der Auslöse eine Minute lang, hat dann gewechselt, hatte den nochmal 30 Sekunden lang, haben dann versucht, eine Auslöse zu spielen, dabei wurde abgefangen. Und dann das andere Team versucht, eine Auslöse zu spielen. Und keiner hat sich getraut, ins Pressing zu gehen. Also, das mag für den einen oder anderen jetzt ketzerisch wirken, aber Floorball-Spiele können halt auch stinklangweilig sein. Und 3x20 Minuten sind dann auch wirklich lang. Und diese langweiligen Momente, die hast du im 3 gegen 3 halt fast gar nicht. Weil in dem Moment, wo du nicht angegriffen wirst, machst du 3 Schritte nach vorne und ballerst den Ball aufs Tor. So, dass die meisten von uns Kleinfeld gespielt haben, ist ja wahrscheinlich eine Weile her. Aber wenn ich mir vorstelle, dass schwedische Nationalspieler Kleinfeld spielen, also die Vorstellung finde ich schon ganz witzig, muss ich sagen, weil die können ja von überall schießen. Also in dem Moment, wo ich in der Ecke das Bulli gewinne, schieße ich ja einfach aufs Tor und der Ball ist im Winkel. So, also so unspannend finde ich die Überlegung gar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass die AFF jetzt sich nicht sagt, Floorball muss sich grundsätzlich ändern und 3 gegen 3 ist das neue Floorball, weil dann kannst du die ganze taktische Geschichte wahrscheinlich mehr oder weniger aus dem Fenster werfen und dann sind die Trainer nicht mehr taktisch unterwegs, sondern vor allem wahrscheinlich Drillmeister. Die gucken, dass ihre Leute fit und schnell sind und wendig und vor allem Technik-Coaching machen können. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, um noch ein bisschen mehr den Fuß in die Tür zu bekommen bei diesen Multisport-Events. Und vielleicht lässt sich dann darauf aufbauen. Also vielleicht muss der Schritt gar nicht sein, Floorball muss olympisch werden, sondern eine Art Floorball-spezifische Sportart muss olympisch werden. Und dann lässt sich das vielleicht anpassen Richtung Floorball, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich müsste es mal sehen. Also so ein richtig cooles Kleinfeldturnier mit richtig heftigen Spielern. Ich hätte schon Bock, mir das einmal anzugucken und danach ein Urteil zu fällen, wie ich das eigentlich finde. Denn da irgendwie Marek Benesch und Tobias Gustafsson gegeneinander Kleinfeld zocken. Das finde ich, also würde ich zumindest mal gucken.
Ich würde im Grunde nur hinzufügen, ich glaube, woran sich diese Idee auch anlehnt, ist diese Kings League, diese Gerard Piquet, dieses Projekt, wo gerade, genau wie du meintest, also so ein bisschen für die jüngere Zielgruppe, für die Gen Z, dass da werden YouTuber gehortet, jeder hat seine eigene Truppe, dann spielen die gegeneinander und das Internet explodiert. Und das funktioniert ja sehr gut und ich glaube, gerade Fußball schielt da sehr, sehr streng hin und die überlegen sich, wie sie das im Grunde in den Weltverband organisieren und integrieren können, weil sie halt sehen, dass sich halt niemand aus der jungen Generation, die 2,5 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne haben, schauen sich halt ein langweiliges 90-Minuten-Spiel an. Ich denke, beim Floorball ist es ein bisschen anders. Also wer zum Floorball kommt, die wundern sich meistens, um zu verstehen, irgendwie, wie schnell diese Sportart ist. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Aber am Ende sind das tatsächlich praktische Gründe. Ja, genau. Also wenn du halt so viele Sportlerinnen und Sportler durchfüttern musst, dann überlegst du dir, ob du dann halt nicht lieber Dressurreiten nochmal aufnimmst oder was auch immer. Und dann hast du halt Pech. Wobei die Pferde fressen ja auch ziemlich viel. Na, egal. Jedenfalls, die Chancen sind einfach besser, wenn du deinen Modus ein bisschen kompakter hältst. Und das ist, glaube ich, auch der Hintergrund bei der ganzen Sache. Aber ich schließe dann einfach an dieses Thema ran. Und zwar kommen wir zum letzten Brocken. Und zwar hatten wir ja etwas ausgerufen vor knapp einem Monat. Und zwar fanden wir es skandalös, dass der Dresdner Igel keinen Namen hat. Und gerade bei dieser seltsamen Ausformung des Namens, die Eagles Dresden, die dann irgendwie ein S am Ende haben, aber ein englischer Begriff ist es auch nicht. Wie auch immer, das Ziel sollte es sein, einen Namen für das putzierliche Tierchen zu finden. Und wir haben tatsächlich sehr, 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 sehr viele Einwürfe bekommen. Also wenn ich das jetzt einfach mal so überfliege, was es hier so gibt. Zu den Highlights komme ich ganz zum Schluss. Also wir haben hier Zicki Zack und Hubert und Iva und Sonic the Hedgehog, hätte das gedacht. Iva, Flo, Ronny, USV TU Dresden ist besser, das finde ich ist ein Scheißname. Knuckles, Fritz, Igel, Flori, Sigi. Sigi finde ich lustig, dazu ist hinzugefügt, Sigi, damit es endlich Sinn macht. Igot, Dr. IG, Spikey, Hedgie und dann meine zwei absoluten Favoriten. Mein vorletzter Favorit ist Enrique Igelias. Also, er ist schon nah dran, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht so markenrechtliche Probleme geben könnte und vor allen Dingen ist es ziemlich lang. Und mein persönlicher Favorit ist auf jeden Fall Didi. In Anlehnung an das Kennzeichen von Dresden, DD. Also, Didi the Hedgehog.
Ha.
Oder?
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich würde tatsächlich eher zu Enrique tendieren, muss ich sagen.
Wirklich? Aber da hast du zwei Namen.
Ja, der Nachname kann ja so ein bisschen Insider bleiben, aber stell dir vor, du hast einfach ein Maskottchen, was Enrique heißt. Das ist doch richtig cool.
Ja, Enrique. Na, dann heißt er halt Enrique. Also es gab sehr, sehr viele Vorschläge, die so ein bisschen so gewisse ostdeutsche Namensklischee erfüllen. Den wollen wir eigentlich jetzt nicht unbedingt Raum geben, aber wie gesagt, also es gab sehr, sehr viele Einsendungen. Am Ende wahrscheinlich entscheiden müssen es tatsächlich die Eagles, weil wenn wir jetzt sagen würden, wir nennen jetzt einfach Knuckles oder Thorsten, das unter anderem auch Einsendungen gewesen, dann und ihr wollt das nicht haben, müsst ihr es auch nicht nehmen. Aber
da würde ich direkt wieder widersprechen, Jan. Ich bin mir nicht sicher, ob das
ist jetzt der
Verein
so
selber entscheiden muss. Ich finde, wir fangen jetzt einfach an und nennen den Eagle ab jetzt immer Enrique. Und dann gucken wir, wie schnell sich das verselbstständigt und wir rufen die Community dazu auf, mitzumachen. Und dann ist es irgendwann Gewohnheitsrecht und irgendwann kann sich niemand mehr daran erinnern, warum der Igel eigentlich Enrique heißt und dann heißt er so.
Okay, Enrique. Aber dann Ehre wem Ehre gebührt. Also der Vorschlag Enrique Igelias kam von Melli Melone 4. Herzlichen Glückwunsch. Also mein Favorit, Didi, der kam von Rimpetrelhüff. Und ich glaube, das ist die Abkürzung für René Potthoff. Insofern bestimmen wir jetzt einfach den Enrique. Ab jetzt heißt der Igel in Dresden Enrique. Und mit Nachnamen Igelias, wenn er sich irgendwo höflich vorstellen muss. Und tatsächlich hat diese, wollen wir es eine Kampagne nennen, gut funktioniert, weil wir haben schon das nächste Maskottchen, dem wir einen Namen finden müssen. Und zwar die Hamburger Piranhas haben ja diesen gefräßigen Fisch im Logo. Piranha, wer hätte das gedacht? Und der braucht auch einen Namen. Also, seid bereit, wenn unser Podcast diese Woche live geht, wird es auch eine Story wieder dazu geben und ihr dürft eure Vorschläge wieder abgeben und dann finden wir heraus, wie dieser Wasserbewohner aus Hamburg zukünftig benannt werden soll. Übrigens habe ich festgestellt, dass der FBC München immer noch nicht mein Leberkäsemmel-Logo übernommen hat. Da ist immer noch irgendein Platzhalter, verstehe ich nicht, gibt es wahrscheinlich technische Probleme. Anders kann ich es mir nicht erklären.
Mittlerweile ist das ja fast Branding, was wir hier für die verschiedenen Vereine machen. Also von Dresden über München jetzt bis hin zu den Piranhas. Müssen wir mal gucken, ob wir da dann irgendwann anfangen, Rechnungen zu schreiben.
Ja, jemand muss daran. Jemand muss daran. 3-3 kommst du nicht voran, aber wenn du coole Namen für den Maskottchen findest, das ist ein
Leap Forward. Gut. Und dann haben wir es für heute, glaube ich, oder Jan?
Ja, ich glaube, das reicht.
Gibt's irgendwelche letzten Shoutouts? Letztes Mal hast du, glaube ich, noch den Buchverlag ausrufen lassen. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile was passiert ist oder nicht. Gibt's dieses Mal noch irgendwas, was wir mit zu Ende bringen wollen?
Ihr könnt euch auf jeden Fall trauen, in eurem Podcast-Player eures Vertrauens auch auf eine Bewertung zu klicken. Und zwar haben wir bis jetzt natürlich nur sensationelle Bewertungen. Und ich glaube, wir haben irgendwie so 60, 61 bei Spotify. Und wenn wir da vielleicht so auf 70, 80, 90 kommen, das wäre schon ganz nett. Und vergesst natürlich nicht, unseren Podcast per Link in euren WhatsApp-Communities zu streuen, damit wir schön wachsen und die Sportart auch weiter schön gestreut wird.
Und als allerletztes, ich glaube, einen kleinen Shoutout können wir noch geben. Und zwar einfach an die deutsche Damen-Nationalmannschaft. Viel Erfolg in Singapur von unserer Seite. Viel Spaß. Und ich glaube, also Singapur, glaube ich, wird ein cooles Event. Ob so mega viele Zuschauer da sind, bin ich mal gespannt. Also würde mich wirklich interessieren. Aber ich glaube, allein die Location, die Reise, ich glaube, das wird schon eine richtig, richtig coole Sache, wo man sich auch ein bisschen nach Profisportlerin fühlen kann und nicht so sehr nach Amateursportlerin bzw. Amateursportler, wie es in Deutschland ja noch häufig der Fall ist. Deshalb, wir drücken die Daumen und sprechen dann in der nächsten Folge ein bisschen ausführlicher drüber, was sich zugetragen hat.
Auf jeden Fall. Haut sie weg.
Genau. Bis dann, macht's gut zusammen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.